Ich weiß nicht, ob ich das ermessen kann, wie viel die Männerfreizeiten, die ich besucht habe seit etlichen Jahren, dazu beigetragen haben, mein Wachstum zu fördern. Ich glaube, dass ein sehr großer Anteil damit abgedeckt wird und verbunden ist. Die vielen Brüder, die schon seit Jahren hierher kommen, mit denen ich einen guten Austausch haben konnte, von denen ich viel gelernt habe. Und immer wieder ist man aufs Neue herausgefordert, einander anzunehmen, einander zu dienen und miteinander weiterzukommen. Und auch heute Abend ist der Grund der, dass wir aus dem Wort lernen wollen. Über das Wachstum. Ich möchte aus dem 2. Korinther im 9. Kapitel mit einer Stelle beginnen, in Vers 10. Der aber Samen dem Sämann und Brot zur Speise darreicht, der wird euren Samen darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, indem ihr in allem reich werdet zu aller Lauterkeit, die durch uns Dank gegen Gott bewirkt. Paulus hatte vieles über das Geben und das Teilen zu sagen im 8. und 9. Kapitel und besonders über die große Gnade des Herrn, die das alles in Gang gesetzt hat. Und hier in diesem Vers hält Paulus zwei wesentliche Merkmale fest. Das erste ist, dass Gott Samen darreicht. Und wenn wir danach fragen, was ist die Aufgabe Gottes beim Wachstum, dann wird uns hier gesagt, Gott ist derjenige, der Samen darreicht. Und Gott ist derjenige, der die Früchte wachsen lässt. Nun, somit erweist sich Gott als der Herr des Wachstums. Und wenn er der Herr des Wachstums ist, dann muss er auch die Führung haben dürfen über unser Leben. Und wir denken oft, Lernen, das ist etwas, was ich alleine tue. Also ich muss mich einfach hinsetzen und muss lernen. Und das wäre sicher zu einseitig, wenn wir das unter Lernen verstünden. Wie vollzieht sich das Wachstum überhaupt? Wie vollzieht sich das Wachstum, wenn wir Gerechtigkeit lernen wollen? Das Wort Gerechtigkeit taucht an so vielen Stellen auf. Das ist ein Hauptthema im Römerbrief und Jesus sagte schon, wenn eure Gerechtigkeit nicht überfließt im Vergleich zu der Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und somit ist es für uns wichtig, die Gerechtigkeit zu lernen. Und dabei fragen wir, was ist unser Anteil? Und was ist Gottes Anteil, wenn wir uns aufmachen zu lernen? Ich möchte da zu einer Stelle kommen im Titus 2 und Vers 11. Denn erschienen ist die Gnade Gottes, die allen Menschen zum Heil dient, indem sie uns erzieht, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und fromm leben in der jetzigen Welt. Nun, Paulus erwähnt hier drei Dinge. Er hat sie ausgewählt aus einer großen Vielzahl. Die Besonnenheit, Gerechtigkeit und Frömmigkeit. Nun, wenn wir danach fragen, wie können wir Gerechtigkeit lernen? Können wir das, was Paulus hier sagt, einfach so von uns lernen? Oder muss uns Gott dazu erziehen? Nun, Gott ist gegenwärtig. Also wir nehmen an, dass er da ist. Das ist unser Glaube. Wir glauben, wenn wir hier zusammenkommen, dass Gott mitten unter uns ist. Das sollen wir uns immer wieder bewusst werden. Wir halten hier nicht einfach irgendeine Versammlung ab. Und wir vertrauen auch darauf, und darin bestand das Vertrauen des Apostel Paulus, dass er glaubte, dass Gott in jedem Einzelnen am Werk ist. In Philipper 1, Vers 6: Ich vertraue dabei eben darauf, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es vollenden wird auf den Tag Christi. Und das gehört zu unserem Glauben, das gehört zu unserem Bewusstsein. Denn wir stehen in der Nachfolge Jesu. Wir haben ein Vorbild, wir haben dieses große Vorrecht vor den Israeliten, dass wir dieses Vorbild Jesu vor uns haben, dem wir nachfolgen können. Und jeder Schritt, den wir tun in der Nachfolge, bedeutet für uns Wachstum. Einen echten Schritt in der Nachfolge. Und wir schauen auf ihn, auf sein ganzes Leben. Wir beobachten ihn, wie er die Wahrheit festgehalten hat, auch dann, wenn es schwer wurde. Wenn es ganz brenzlig wurde für ihn. Wenn er um der Wahrheit willen leiden musste. Und wir sehen ihn vor Pilatus, wie er bezeugt: Ich bin in diese Welt gekommen, um für die Wahrheit zu zeugen. Und all die Macht der römischen Kohorte und der römischen Polizei und die ganze jüdische Menge, die so aufgebracht war, konnte ihn nicht einschüchtern, auch nur ein kleines Stück davon abzurücken. Und er war bereit, für die Wahrheit zu leiden. Und er war nicht bereit, Zugeständnisse zu machen. Nur um den Menschen zu gefallen, von der Wahrheit sich abzuwenden. Und das nennt die Schrift Leiden um der Wahrheit willen. Und das gehört zu der Gesinnung, die wir lernen wollen. Wir können die Gerechtigkeit nicht aufrechterhalten, wenn wir nicht bereit sind, für die Gerechtigkeit zu leiden. Und wenn die Gerechtigkeit für uns nicht etwas ganz Bedeutendes und Wertvolles ist. Und wir müssen das lernen, wie das alle Gläubigen gelernt haben. Und ich möchte da an ein Ereignis erinnern aus der Apostelgeschichte 9, Vers 16. Als Ananias ganz unerwartet zu dem Mann Saulus gesandt wurde. Und Ananias hatte mit Recht seine Bedenken. Er sagte: Herr, also du weißt, was das für ein Kerl ist. Es ist besser, wir lassen die Finger davon. Und der Herr sagte: Geh hin. Im 9. Kapitel, Vers 16. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und die Söhne Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Denn im Griechischen wird in der Regel kein persönliches Fürwort gebraucht, weil das schon in der Endung drin ist. Aber hier benutzt Jesus das. Er sagt Ego, ich. Ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und Paulus war bereit zu lernen. Aber Christus musste ihn dazu erziehen. Und wenn wir zu einem solchen Bericht kommen, wie in der Apostelgeschichte 16 in Philippi, da fragen wir: Warum hat denn Jesus das zugelassen, dass Paulus hier ohne Grund geschlagen wurde und ins Gefängnis kam und die Füße in den Block geschlossen wurde und so leiden musste? Nun, das diente zu seiner Erziehung. Und es gab vieles im Leben des Apostel Paulus, was unangenehm war und doch zu seiner Erziehung diente. Auch wenn das Paulus gar nicht verstanden hat, denn er hat auch manches wie wir nicht verstanden und war auch ungeduldig, oftmals. Und ein ganz tiefen Einblick in sein Glaubensleben gibt uns Paulus im 2. Korinther 12 von Vers 7 an. Und damit ich mich der Überschwänglichkeit der Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich ins Gesicht schlage, damit ich mich nicht überhebe. In Bezug auf diesen habe ich den Herrn dreimal gebeten, dass er von mir ablassen möchte. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist genug für dich, denn die Kraft erreicht ihre Vollendung in Schwachheit. So will ich nun am liebsten mich vielmehr der Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir Wohnung nehme. Daher habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und Paulus hat das mit dem Dorn am Anfang überhaupt nicht verstanden. Paulus hat den Herrn nicht um diesen Dorn gebeten, sondern der Herr hat ihm das einfach gegeben. So, Paulus, das ist für dich. Wenn Paulus selbst hätte wählen können, er hätte nie sich so entschieden und nie sich gewünscht und auch nicht gefunden, dass es nötig wäre, dass er einen Dorn im Fleisch hat. Er hätte das nie gewählt. Aber jetzt, wo es da ist, da hat er eine Herausforderung. Und er hat eine Herausforderung, etwas zu lernen, was er nie gelernt hätte, wenn der Herr ihm den Dorn nicht gegeben hätte. Nun, was hat Paulus gelernt an der Bürde, die er zu tragen hatte? Nun, er hat etwas über Gottes Kraft gelernt. Die Kraft, ohne die wir den Willen Gottes gar nicht vollbringen können. Also wir können alle Gebote auswendig lernen und dann werden wir merken, uns fehlt die Kraft, die Gebote auch zu befolgen. Nun, die Gefahr, von der Paulus hier spricht, bestand darin, dass er sich überhoben hätte. Denn Gott hat ihm viele Dinge geoffenbart. Er durfte in den Himmel hineinschauen, wie auch Johannes, und er hat viele Dinge gesehen, die kein Mensch aussprechen darf. Und das hätte ihn stolz machen können, überheblich, sagt er. Und er hätte sich groß und wichtig vorkommen können. Aber wenn das eingetreten wäre, dann hätte Gott nicht an ihm wirken können. Und er hätte nicht wachsen können. Denn es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Nur mit dem Dorn im Fleisch, da fühlte sich Paulus ganz schwach. Und er hat gebetet, dass der Herr ihm das nehmen möchte. Und nach langem Beten, da hat er endlich seine Lage angenommen. Der Herr hat nämlich gesagt, meine Gnade ist genug für dich. Und Paulus hat sich gedemütigt und hat bekannt und anerkannt, ich bin schwach. Nun, er hatte etwas ganz Wichtiges gelernt. Nämlich, wenn ich schwach bin und das auch bekenne, wenn ich das anerkenne, dann wird eine Wohnung frei. Dann kann Gottes Kraft bei mir Wohnung nehmen. Dann ist genügend Raum da. Und ich bin stark. Und plötzlich, da gefällt dem Paulus, dass er schwach ist. Er hat Freude dran. Er hat Gefallen. Er hat sogar Gefallen an Misshandlungen. Er hat Gefallen an Nöten und Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Wir kennen den Paulus gar nicht mehr, der sich vorher noch so gewehrt hat. Denn gegenüber Misshandlungen, was soll man da schon ausrichten? Wir dürfen ja keine Gewalt anwenden. Und das bringt auch nichts. Gegenüber Nöten und Verfolgungen, da fühlt man sich schwach. Aber gerade in seiner Schwachheit, da hält sich Paulus ganz fest an den Herrn. Da ist er, sucht er ganz, mit Ernst sucht er seine Nähe. Und dann, sagt er, dann habe ich erlebt, dass die Kraft Gottes bei mir Wohnung nimmt. Nicht einen Besuch macht, sondern Wohnung nimmt. Und er in der Kraft des Herrn wirken kann. Also diese Erfahrung hat Paulus nur machen können aufgrund der Erziehung des Herrn. Also er hat gelernt. Und wer hat den Helden von Gath erschlagen? Das war kein starker Mann. Das war ein Knabe mit einer Steinschleuder. Das war ein Schwacher, bei dem die Kraft Gottes gewohnt hat. Und Paulus hat die unglaublichsten Dinge gelernt, weil er vom Herrn des Wachstums dazu erzogen wurde. Und wenn wir den Kolosserbrief aufschlagen, und da gegen das Ende des ersten Kapitels kommen, dann müssen wir den Satz zwei, dreimal lesen. Vers 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und fülle an seiner Statt an meinem Fleische aus, was den Trübsalen Christi noch fehlte, zugunsten seines Leibes, die Kirche ist. Und wir sagen, was? Müssen wir nochmal lesen. Und dann sagen wir, ja, aber das ist sicher nicht richtig übersetzt. Das kann doch nicht stimmen. Wie kann man sich in den Leiden freuen? Also Paulus sagt hier nicht, ich freue mich an den Leiden. Er sagt, ich freue mich in den Leiden, trotz dem Leiden. Wir fragen, ja, Paulus, wie bringst du das fertig? Das kriege ich nicht fertig. Er sagt, ja, der Herr hat mich erzogen. Ich habe mich erziehen lassen. Ich habe mich in seine Hand gegeben. Und das muss der Herr machen können. Wir müssen ihm Gelegenheit geben, damit er uns erziehen kann. Wenn wir immer steuern und lenken wollen und wir sagen, was er tun darf und was er uns zuteilen darf und was er nicht zuteilen darf, dann kann der Herr uns nicht erziehen. In der Offenbarung, im dritten Kapitel, Vers 19, haben wir auch ein Wort, also den Brief an die Gemeinde Laodicea. Und der Herr sagt hier, ich strafe und züchtige alle, die ich lieb habe. So sei nun eifrig und tue Buße. Also hier finden wir, genau wie im Titusbrief, das Wort paideio, erziehen, das hier mit züchtigen wiedergegeben ist. Und das Wort paideio umschließt die ganze Erziehung von einer Aussage, einer mündlichen Belehrung bis zu Schlägen, bis zu einer körperlichen Züchtigung. Und der Herr sagt, ich tue das mit allen, die ich lieb habe. Ja, das ist die Liebe des Herrn. Die Erziehung, die ist so mühsam. Alle, die Kinder haben, die wissen das. Und die einmal Kinder kriegen, die werden sich wundern, was das für einen Aufwand ist, wenn sie ihre Kinder wirklich recht erziehen wollen. Und wenn Paulus zurückgeblickt hat in sein Leben, und wir finden das an manchen Stellen, wie er zurückschaut, und er kann immer wieder mit Freude zurückschauen, dann merken wir hier im Philipperbrief, wie er sagen konnte oder davon reden konnte, was er alles gelernt hat. In Philipper 4, Vers 10. Ich habe mich aber am Herrn sehr gefreut, dass ihr jetzt einmal wieder erstarkt seid, für mich zu sorgen, wofür ihr auch bedacht wart. Aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht, dass ich es mangels halber sage, denn ich habe gelernt, in der Lage, in der ich bin, mir genügen zu lassen. Denn ich habe gelernt, in der Lage, in der ich bin, mir genügen zu lassen. Ich weiß, in Niedrigkeit zu leben, ich weiß auch, Überfluss zu haben. Und Paulus wusste das. Er konnte Überfluss haben, ohne ein Sklave des Wohlstands zu werden. In alles und alles, jedes bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Paulus hat sich erziehen lassen. Das Wachstum hat seine bestimmte Voraussetzung und Ordnung. Und wer wachsen will, der muss nach Größe trachten. Also wir kaufen, wenn wir uns für einen Hund interessieren, einen ganz kleinen Hund. Und der ist so niedlich und so lieblich. Und die Kinder, die lassen ihn kommen, möchten ihn mit ins Bett nehmen. Aber er wächst, er wird immer größer und größer und größer. Und das ist der Sinn von seinem Leben, dass er wächst und einmal vielleicht ein tüchtiger Schäferhund wird oder ein tüchtiger Jagdhund. Meistens ist das heute gar nicht mehr nötig. Die Jünger, die haben Jesus einmal nach der Größe gefragt. Im Matthäus-Evangelium, im 18. Kapitel, wir einige Verse lesen. Vers 1. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sagten: Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und er rief ein Kind herbei, stellte es mitten unter sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der wird der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind um meines Namens willen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und die Frage, die die Jünger gestellt hatten, war keine uneigennützige Frage. Wer ist der Größte im Reich der Himmel? Sie dachten nicht so sehr an, der Petrus dachte nicht so sehr an den Johannes oder der Jakobus dachte nicht so sehr an den Judas. Und Jesus beantwortet die Frage folgendermaßen. Er geht, holt ein Kind und stellt es mitten unter sie. Und plötzlich sehen sie sich ein paar verwundenen Augen gegenüber. Wie klein war der Kerl, der da unter ihnen stand? Der ging ihnen vielleicht höchstens bis zur Hüfte. Wo ist denn da die Größe? Und nun kommt die erste Lektion, die Jesus ihnen erteilt. Jesus sagt nicht, wenn ihr nicht werdet wie die Erwachsenen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und die Sache wird ganz ernst. Es geht um den Eingang in das Reich. Und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich hineinkommen. Nun, unser Lernen und Wachsen, das muss ja ein Ziel haben. Und Jesus spricht hier von dem Ziel. Das eigentliche Ziel ist, dass wir das Reich ererben. Wir werden in das Reich versetzt, wenn wir Jesus nachfolgen. Und eines Tages, wenn wir gewachsen sind, wenn wir Frucht getragen haben, dann werden wir das Reich ererben. Und alles Lernen und alles Wachsen ist darauf angelegt, dass wir das erreichen. Nun, wie können wir lernen, wenn wir ständig nach Anerkennung und nach Ehre und nach Ansehen und nach Geltung Ausschau halten? Jesus sagt, wir müssen umkehren, und zwar umkehren von unseren falschen Vorstellungen von Größe. Ja, wer ist der Größte im Reich? Wir müssen umkehren von unserem Geltungsdrang und werden wie die Kinder. Es sind die Kinder, die zum Vater aufschauen für ihre Bedürfnisse. Papi hier und Papi da, und der Papi, der kann alles und der weiß alles. Und für all ihre Bedürfnisse, da gehen sie zum Papi. Die Kinder, die ein ungetrübtes Vertrauen haben und die den Drang besitzen zu wachsen, die formbar sind und sich formen lassen. Und dann kommt die zweite Lektion. Aber wir fragen ja, wie kann man denn ein Kind werden, wenn man schon erwachsen ist? So eine ähnliche Frage, wie der Nikodemus gestellt hat. Und Jesus sagt, Vers 4, wer nun sich selbst erniedrigt oder demütigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Ja, es gibt eine Größe, zu der wir kommen können, aber nicht ohne Wachstum. Man kann nicht einfach einen Sprung machen zur Größe, sondern der Weg zur Größe, der muss über das Wachstum, über die Trübsal, über die Bereitschaft, an der Wahrheit festzuhalten, auch wenn es Leiden kostet. und sich nicht gleich den Wind aus den Segeln nehmen lassen. Und sich zu demütigen ist die Voraussetzung, wie ein Kind zu werden. Also Jesus will uns zeigen, was wahre Größe ist. Also damit wir eine Zielvorstellung haben, damit wir wissen, wohin sollen wir denn wachsen. Demut. Ja, war denn Jesus wie ein Kind? Wenn wir zurückblättern, einige Kapitel in Matthäus 11. Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ja, wir können Jesus ganz genau prüfen in allem, was er getan hat. Und wir werden immer finden, dass alles, was er verlangt, alles, was er, wohin er uns bringen will, dass das bei ihm vorhanden ist. Und wir haben ein wunderbares Vorbild an ihm. Demut ist die rechte Voraussetzung zum Lernen und zum Wachsen. Dem Hochmütigen widersteht der Herr und dem Demütigen gibt er Gnade. Die dritte Lektion ist auch noch da in diesen Versen, wie man Jesus aufnehmen kann. Also hier geht es nicht um den Schritt in die Nachfolge, sondern überhaupt das Aufnehmen der Gesinnung Christi, das Annehmen seiner Gesinnung. Und Jesus sagt, indem jemand ein Kind aufnimmt. Wir haben alle Kinder in den Gemeinden. Das sind junge Leute, das sind alte Leute, es gibt alte Leute, die keine Kinder mehr haben oder nie gehabt haben. Oder junge Leute, die sich auch nicht so für Kinder interessieren, noch nicht. Aber Kinder sind immer da. Und wir sollen nicht so achtlos an den Kindern vorbeigehen. Wir sollen nicht so tun, als gingen die uns nicht an, das ist Sache der Eltern und wir haben uns da überhaupt nicht mit zu befassen. Also wir sollen den Kindern auch Beachtung schenken. Und ihnen soll unsere besondere Zuwendung gehören und wir sollen wissen, wir haben, auch wenn wir ledig sind oder pensioniert oder egal was, wir haben immer eine Aufgabe an den Kindern. Und kein Wachstum ohne Lernen. Wie steht es überhaupt mit deiner Lernfähigkeit? Bist du überhaupt bereit zu lernen? Bist du überhaupt bereit, dir etwas sagen zu lassen? Ich denke, wenn wir uns wirklich etwas sagen lassen, oder zumindest das, was man uns sagen will, überlegen und uns bewusst werden, dass wir das ja tun sollen, dann zeigt das schon, dass wir Demut gelernt haben. Das ist ein Zeichen davon, dass wir uns erniedrigt haben. Und wenn das Lernen im richtigen Sinn geschehen soll, dann muss ja vor allem unser Herz beteiligt sein. Und auch unser Gewissen. Unser Gewissen muss geschärft werden. Für viele Dinge. Muss geschärft werden für den Blick, damit wir das Vorbild Jesu recht erfassen können. Es muss geschärft werden es muss empfindsam werden für die Sünde. Es muss empfindsam werden dafür, wie das ist, ein Wort der Verbauung zu sagen. Und auch unser Denken, das soll nicht so träge sein, brachliegend, sondern es soll beweglich werden und verständig, damit wir Gottes Willen auch aufnehmen können. Und Lernwilligkeit erfordert ein offenes Herz. Wir müssen Raum schaffen. Also wie das in den Psalmen heißt, macht die Tore weit, damit jemand einziehen kann. Aus dem Matthäusevangelium haben wir ein Wort, das hier vielleicht sehr von Bedeutung ist. Matthäus 22, Vers 37. Die große Frage nach dem, wenn Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Also wie können wir Gott mit unserem ganzen Herzen oder mit unserem ganzen Denken oder unserer ganzen Seele lieben, begegnen überhaupt, wenn wir nur so einen Spalt auftun, nur ein kleines Stückchen, immer ein kleines Fleckchen geben. Also hier, das ist dein Gebiet, ist begrenzt und das Übrige, da hast du keinen Zutritt. Nun, wir sind in unserem Wachstum darauf angewiesen, wenn es geschehen soll, dass unser Herz aufgeht. Nun, was sind die Bedingungen, damit wir unser Herz überhaupt aufmachen können? Was sollen wir da verstehen? Ich möchte an drei Schriftstellen erinnern. Matthäus 6, Vers 33, da geht es um einen Vorrang, um den Vortritt. Suchet vielmehr zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann werden euch alle diese Dinge hinzugefügt werden. Wenn der Herr uns erziehen soll zur Gerechtigkeit, dann müssen wir Raum schaffen dafür. Raum für die Gerechtigkeit. Und nur indem das Reich und seine Gerechtigkeit den Vortritt hat, kann das Wachstum geschehen. Das nächste bezieht sich auf unsere Brüder, auf unsere Geschwister. Und da hat Petrus ein wichtiges Wort zu sagen. Im 1. Petrusbrief, 1. Kapitel, Vers 22. Nachdem ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit geheiligt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe, liebet einander von Herzen mit Beharrlichkeit. Wie kann ich meine Brüder lieben, wenn ich mein Herz nicht öffne? Wenn ich ihnen gegenüber nicht Raum schaffe? Wenn ich Verdächtigungen und böse Gedanken hege über sie? Und wenn sie eigentlich keinen Platz haben in meinem Herzen? Also wenn wir uns den Brüdern nicht entziehen, dann kann Wachstum geschehen. Und noch ein Wort aus dem Römerbrief, 12. Kapitel, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheuet das Böse, hanget dem Guten an. Und damit wird gesagt, dass wir uns gegen die Sünde entscheiden müssen. Jeden Tag neu gegen die Sünde entscheiden. Es geht ja um eine Beziehung zu Gott. Und die Beziehung, die ist nur möglich von Herz zu Herz. Also wie kann es zu einer guten Beziehung kommen zu Christus, wenn wir keine gute Beziehung haben zu unseren Brüdern? Ich glaube, das ist auch ein Teil, der zur Gerechtigkeit gehört. Es kann alles, was im Evangelium gesagt wird, unter dem Begriff Gerechtigkeit zusammengefasst werden. In Matthäus 25 und Vers 40 sagt uns Jesus: Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, wiefern ihr es einen dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Also hier könnte auch stehen: Und der Christus wird ihnen antworten. Er ist der König. Und wenn wir dem König in rechter Weise begegnen wollen, wenn wir eine gute Beziehung haben wollen, dann geht es darum, dass wir die gute Beziehung zu unseren Brüdern haben. Zu den schönsten Erlebnissen beim Lernen, da gehört, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns hinsetzen, in der Schrift forschen und dann unsere Entdeckungen machen in der Heiligen Schrift. Das ist so aufregend, manchmal noch aufregender, als wenn jemand übers Meer fährt, um Indien zu entdecken. Ich habe zum Beispiel im 1. Thessalonicher Brief entdeckt, dass der ganze Brief auf dem Hintergrund der Wiederkunft Christi geschrieben wurde. Und dass von der Wiederkunft, wie Paulus sie darstellt, eine unerhörte Dringlichkeit ausgeht, die allem, was Paulus zu sagen hat, den nötigen Nachdruck verleiht. Ein Wachstum geschieht natürlich nicht nur, wenn wir neue Entdeckungen machen. Das ist aufregend und das ist schön, das ist eine große Freude, die wir erleben. Und das beflügelt uns. Aber Wachstum geschieht, wenn wir das Altbekannte pflegen. Das Neue, das ist zugleich immer auch das Alte. Also wenn wir uns mit den Johannesbriefen beschäftigen, zum Beispiel im 1. Johannesbrief, im 2. Kapitel, Vers 7. Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, und das ist wahr bei ihm und bei euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, er sei im Lichte und seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis bis auf den heutigen Tag. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Lichte und nichts Anstößiges ist an ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn die Finsternis hat seine Augen blind gemacht. Und hier geht es um ein altes Gebot und ein neues Gebot. Wenn wir das ein paar Mal lesen, dann bekommen wir eine Verwirrung. Wir sagen, Herr Johannes, entscheide dich, was ist das? Ein neues oder ein altes Gebot? Also das Gebot der Liebe ist ein neues Gebot, es ist aber auch zugleich ein altes Gebot. Und wie kann das Alte neu werden? Nun, das Alte, das wird immer wieder neu, wenn es jeden Tag neu gelebt wird. So wie der Tau, der jeden Tag herabfällt auf die Erde, es ist immer der gleiche alte Tau und er tränkt das Gras und es bleibt frisch und grün und saftig und erfüllt seinen Zweck. Und das Wachstum, das hört in dem Moment auf oder das hört da auf, wo das Alte nicht mehr gepflegt wird. Schauen wir in die Offenbarung hinein, in 2. Kapitel, Vers 4. Jesus hatte viel Gutes über die Gemeinde in Ephesus zu sagen. Doch da kommt auch ein Aber. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die früheren Werke. Sonst komme ich über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle stoßen, wenn du nicht Buße tust. Und was war denn geschehen? Es war die alte Liebe, die sie eines Tages außer Acht gelassen haben und die sie nicht mehr gepflegt hatten wie in den früheren Jahren. Und deswegen sind sie abgekommen davon. Und gerade da hat der Herr so ein dringendes Wort zu sagen. Nun, wann haben wir gelernt? Wir reden von Lernen und Wachstum. Wann haben wir gelernt? Und wenn wir das, was wir gelernt haben, alle Zeit tun, dann haben wir gelernt. Im Philipperbrief, im 4. Kapitel und Vers 4, sagt uns Paulus, freut euch im Herrn alle Zeit. Nochmals will ich sagen, freut euch, lasset eure Freundlichkeit allen Menschen kund werden. Das ist die alte Freude. Die jahrhundertalte Freude. Und die immer wieder neu ist, sobald sie gelebt wird. Und die gepflegt werden muss. Im 1. Thessalonicher Brief, im 5. Kapitel und Vers 15, heißt es, sehe zu, dass keiner einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jaget alle Zeit dem Guten nach gegeneinander und gegen jedermann. Es ist das alte Gute, das schon damals zur Zeit des Paulus den eigentlichen Wert hatte und das immer wieder neu gepflegt werden muss. Oder gucken wir in den Kolosserbrief, im 4. Kapitel und Vers 6. Eure Rede sei allezeit lieblich mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Allezeit. Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt. Es ist die alte Rede. Was ist da neu daran? Das Neue daran ist, wenn wir sie wieder so gebrauchen, mit Salz gewürzt und wenn wir wissen, wie wir einem jeden antworten sollen. Auch im Korintherbrief lesen wir noch eine Stelle aus dem 1. Korinther 15 und Vers 58. Darum, meine lieben Brüder, werdet fest, unerschütterlich, allezeit reich im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Denn wir haben kein neues Werk. Die Gemeinde des Herrn ist kein neues Werk. Es ist das alte Werk, das schon Paulus getan hat, das schon Jesus getan hat. Aber es muss allezeit gepflegt werden. Und wenn wir es allezeit pflegen und tun, dann können wir sagen, wir haben gelernt. Dann geschieht Wachstum. Nun, die Grundlage für all unser Lernen und Wachsen ist die Lehre Christi. Paulus hat im Römerbrief im 6. Kapitel Vers 17 so ein treffendes Wort darüber gesagt und seinen Dank auch dabei zum Ausdruck gebracht. Gott aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen, jedoch von Herzen gehorsam geworden seid, der Gestalt der Lehre, der ihr übergeben worden seid. Befreit aber von der Sünde seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Und Paulus spricht hier von einem Typ, also die Gestalt, so übersetzt es die Zürcher Übersetzung. Er spricht von einem Typ der Lehre. Also wenn ich jetzt einen Hammer hätte und auf dem Hammer eine ganz besondere Zeichnung drauf wäre und dann in die Wand schlüge, dann bliebe dort ein Abdruck, ein ganz bestimmter, und jeder Abdruck wäre gleich, den ich in eine Wand schlage. Und so ist es mit der Lehre. Die Lehre hat einen ganz bestimmten Typ, eine ganz bestimmte Form, eine ganz bestimmte Gestalt, die wir verstehen müssen. Darum geht es. Wir sind einem ganz bestimmten Typ übergeben. Nun, wozu dient dieser Typ, der uns im Neuen Testament geoffenbart ist? Was sagt Paulus hier? Er sagt, dass dieser Typ alleine dazu dient, uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien und uns der Gerechtigkeit dienstbar zu machen. Dass wir der Gerechtigkeit gehorsam sind. Und dieser Typ der Lehre, der kann natürlich verfälscht werden. Also Gott hat so entschieden. Er hat dieses kostbare und wertvolle Wort in die Hände von sündigen Menschen gegeben. Von Menschen, die keine rechte Wertschätzung haben für sein Wort. Die damit umgehen, die sich anmaßen, darüber zu verfügen und Gott verfügbar zu machen. Aber er hat es doch in die Hände der Menschen gegeben, damit die wenigen, die wirklich die Echtheit und den kostbaren Wert erkennen, einen großen Gewinn haben davon. Nun, dieser Typ der Lehre kann eben verfälscht werden, durch viele Lügen und Irrtümer und durch Gewinnsucht und was alles damit gemacht wird. Also jemand, der sagt, ja, ich habe in der Schrift geforscht und da gibt es einen Unterschied zwischen den Werken der Finsternis und den Werken des Fleisches. Das muss man auseinanderhalten. Und wenn jetzt jemand von den Werken der Finsternis gerettet werden will, das geht gar nicht. Also durch die Bekehrung kann das nicht bewirkt werden. Da muss es eine zusätzliche Anstrengung von ganz besonders begabten Männern haben dazu. Ja gut, das ist einfach eine Irrlehre. Die Schrift zeigt, dass die Werke des Fleisches und die Werke der Finsternis das gleiche sind. Aber so kann die Schrift verdreht werden und wer keine Ahnung davon hat, der wird einfach mitgeschleppt. Und der Typ wird verändert, so dass er kraftlos wird und nicht mehr wirken kann. Nun, beim Lernen dieses Typs, da muss ich, wenn ich mich mit Entschiedenheit dahinter mache, da muss ich eines Tages zu gesicherten Erkenntnissen kommen, die nicht mehr umgestoßen werden können. Ich werde immer wieder etwas Neues entdecken, aber wir kommen grundlegend zu gesicherten Erkenntnissen, die nicht mehr verworfen werden können. Es ist nicht so, dass jede Generation etwas anderes in der Bibel findet. Ich muss den Typ der Lehre Christi so gut kennenlernen, dass ich andere, die in Zweifel geraten oder in Irrtümer oder auf Irrwege, dass ich sie widerlegen kann, dass ich ihnen helfen kann. Eine bloße Behauptung bringt niemand zur Besinnung oder zum Kurswechsel. Judas schreibt in seinem Brief im 22. Vers: Und die einen widerleget, wenn sie in Zweifel geraten. Ja, widerleget, wenn sie in Zweifel geraten. Das kann ich nur, wenn ich die Lehre gründlich kenne. Wenn ich gegründet bin im Wort, dann kann ich fragen, ja, wie bist du zu diesem Schluss gekommen? Was hast du denn berücksichtigt? Was für Bibelstellen hast du denn gelesen? Und er sagt, ja, die und die. Dann sage ich, ja, hast du die und die und die auch gelesen? Nein. Ja, du musst doch das alles zusammentragen, damit du urteilsfähig bist. Und ich kann ihm helfen, wenn er will, aber nur, wenn ich den Typ der Lehre kenne. Sonst ist es ja egal, was er glaubt. Er kann doch glauben, was er will. Bei dem Typ handelt es sich um eine festgelegte Form. Eine festgelegte Form, bei der wir bleiben sollen. Ich denke an das Wort im 2. Timotheusbrief, im 3. Kapitel und Vers 14. Und hier holt Paulus aus zu einem ganz kräftigen Schlag. Und er sagt, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dessen du gewiss geworden bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, die dich weise machen können zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Bleibe bei dem. Warum? Weil sich daran nichts mehr ändert. Weil Gott das so festgelegt hat. Weil dieser Typ fest ist. Und er schon damals aus der Sünde gerettet hat. Und genauso wird er heute aus der Sünde retten, wenn wir nichts daran ändern. Und dieser Typ der Lehre, der soll an uns wirken können. Deswegen sind wir ja übergeben. Also wenn man einem Verbrecher der Polizei übergibt, dann ist er in den Händen der Polizei und die macht dann mit ihm, was sie für richtig hält. Nun, wir werden auch jemanden übergeben, dem Typ der Lehre. Und diese Lehre soll dann bewirken, dass an uns ein ganz bestimmtes Bild entsteht. Ich lese aus dem Galater 4, Vers 19. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtsschmerzen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Da haben uns die Frauen etwas voraus. Sie verstehen diesen Vers noch viel besser. Ich leide abermals Geburtsschmerzen, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Und Paulus, wir sehen, wie ihr gerungen habt, weil sie von dem Typ der Lehre abgewichen sind. Und er hat sich mit so einer Macht und Entschiedenheit eingesetzt, damit sie wieder auf den richtigen Weg kommen. Lernen darf nie so geschehen, dass wir uns einfach nur Wissen anhäufen und dann abhaken, was wir verstanden haben. Haben wir verstanden? Fertig. Sondern wir sollen so sein wie ein Boden, der den Regen trinkt, der Stille hält. Da kann es drauf regnen und regnen und regnen und der trinkt das Wasser und das Wasser darf tief unter in die Erde eindringen und dann wächst die Frucht hervor. Und dann bekommen wir auch eine rechte Wertschätzung für das, was wir lernen. Denn oft ist es so, dass wir wissen, wir können so viele Stellen zitieren, aber wir haben keine rechte Wertschätzung für das, was wir gelernt haben. Ich möchte mit einem Wort abschließen aus dem 2. Petrusbrief, aus dem 3. Kapitel, Vers 18. Wachset vielmehr in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Christus Jesus. ihm gebührt die Ehre jetzt und sowohl am Tage der Ewigkeit. Amen.